Ja. Ah, ich sehe schon. Ich habe es gerade vorhin lustig. Also
so, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Statement und im Anschluss an die öffentliche Sitzung. Sie wissen ja, es steht noch eine sehr umfangreiche nicht öffentliche Sitzung an. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass Sie direkt mit Ihren Fragen anfangen können und die Abgeordneten auf ihre Eingangsstatements verzichten. Also Sie können loslegen. Ich bitte aber zu beachten, dass wir noch viel vor uns haben. Vielleicht können wir uns ein bisschen kürzer halten heute. Dann, Sie dürfen mit Ihren Fragen beginnen. Herr Nübel?
Um die Voraussetzung, dass ich verstanden habe, also das heißt, Frau Wallner, Kollege Anderkeit, die Frage, wie erklären Sie den Umstand, dass der erwerbende Betriebsträger für die Umstellung zuständig war, der laut Aktenlage alle anderen Nummern akribisch rekonstruiert hat, es nicht geschafft hat, auch in keinem Satz etwas niedergelegt hat, was jetzt der BKA-Zeuge Wallner nach der Rekordberichterstattung in doch relativ kurzer Zeit rekonstruiert hat. Und Zusatzfrage, wie erklären Sie den Widerspruch, dass die eine Nummer, die er als Urheber bezeichnet hat, deshalb, weil sie gelöscht wurde, die 016, die andere Nummer aber, die er genauso für irrelevant hielt, bis heute nicht gelöscht wurde. Also, welche Erklärung gibt es dafür?
An wen ist die Frage gerichtet?
Also da wir den Herrn Fink und nochmal jemand vom Landeskriminalamt demnächst erst befragen werden, werde ich die Frage jetzt deswegen nicht beantworten, weil wir natürlich an den Herrn Fink auch diese Frage sprechen müssen. Wir wollen wissen, warum, wir haben das zwar in der ersten Untersuchungsausschuss ja schon gemacht, warum denn man eigentlich erst 2008 angefangen hat, dies zu machen. Das wurde uns damals erklärt. Schwerpunkt war Wattestäbchen. Deswegen nicht. Da kann man sagen, gut, okay. Aber nachdem wir uns ja bei der Bundesnetzagentur nochmal vom Ausschuss und auch an die verschiedenen Anbieter gewandt haben und festgestellt haben, dass, wenn wir das im 2008 gemacht hätten, wir sicherlich noch die Nummern zuordnen hätten können, mit Namen und Anschrift, ist das sicherlich eine Sache, dass es 2008 schon zu spät war. Da war im Grunde genommen schon alles gelöscht. Und selbst bei 2011 war es so, dass sie die Antwort nicht mehr bekommen haben. Insofern hat es mit der Zeit etwas zu tun, aber auch die Frage, warum ist uns zum Beispiel bei der letzten Ausschusssitzung, wo wir die Funktion behandelt waren, die zwei Nummern nicht benannt worden. Das muss man ja auch fragen. Und deswegen kann ich jetzt keine Einschätzung abgeben, was der Herr Fink dazu sagen wird, für die einfache Verständnis. Das muss man auch fair behandeln. Der Herr Fink muss uns da Rede und Antwort stehen.
Dann Herr Weisenberger.
Frau Braun, wie bewerten Sie den Auftritt von Herrn Kiefer und vor allem die Frage, hat er nun Informationen aus nicht öffentlichen Akten?
Ich kann natürlich nur für meine Person sprechen. Er hat keine Informationen von mir bekommen. Das dazu, wie ich den Auftritt bewerten soll, ist natürlich für mich jetzt etwas schwierig, muss ich auch sagen. Also wenn ich jetzt neutral bin, und das muss ich ja auch jetzt sein, muss ich sagen, ich habe jetzt inzwischen auch meine Zweifel, ob es der richtige Mitarbeiter ist.
Herr Feider, bitte.
Ihr Mitarbeiter, Ihr derzeitiger Mitarbeiter hat ja immer sehr präsentes Wissen, was er selber erlebt haben will. So will er ja erlebt haben, wie am 31.12.2006 er auf dem Polizeirevier Hanau 2 die erkennungsdienstliche Mitarbeiterbearbeitung von 3 Festgenommenen miterlebt hat. Was sagen Sie denn dazu, dass da 4 Leute festgenommen worden sind?
Dazu kann ich gar nichts sagen, da müssen Sie ihn schon selber fragen.
Aber das soll Ihr Mitarbeiter mit Detail wissen.
Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen.
Herr Lübel?
Sie haben für jeden nachvollziehbare Glaubwürdigkeit des Zeugen Kiefer mehrfach thematisiert. Ich will da den Bogen schlagen zur Zeugenaussage von Herrn Schneider. Herr Schneider hat heute als erster der 3 verurteilten Sauerland-Attentäter bestätigt, dass die Gruppe in Waziristan mit der Tokarev und der anderen ausgebildet wurde. Er hat auch betont, dass er mit Zelek dort war. Der Zeuge Zelek und der Zeuge Gellowitz haben beides auf mehrfache Anfrage von ihr und von Ihnen als Ausschuss negiert. Das heißt, hier steht und die Frage der Falschdarstellung im Raum. Werden Sie dementsprechend reagieren, weil die Aussage von Herrn Schneider eindeutig war. Und im Übrigen entspricht sie der Aktenlage, dass sowohl Senek als auch Gellowitz mindestens 10-mal bei Zeugen bei Vernehmungen durch das BKA erklärt haben, sie seien neben der Makarow auch in der Tugarisch ausgewiesen.
Ich kann jetzt nicht genau bestätigen, ob das stimmt, wenn nach meiner Erinnerung hat der Zeuge Selleck auf Nachfrage gesagt, es kann auch sein, dass er an der Tokarev ausgebildet worden ist. Was er allerdings uns gegenüber im Ausschuss gesagt hat, er hat nicht geschossen. Gut. Also wir werden alles überprüfen, wir überprüfen auch andere Aussagen, wir können das aber erst machen, wenn die Protokolle da sind, also das Protokoll von heute. Und dann muss man sehen, ob sich da so ein Widerspruch ergibt, dass es ausreichend ist, dass der Ausschuss sagt, Anzeige wegen Falschaussage.
Gibt es weitere Fragen? Herr Feider?
Ja, eine Frage an das weitere Plenum. Wie haben Sie denn den Auftritt von Herrn Schiefer erlebt und wie bewerten Sie den?
Ja. Also ich fand es unsäglich und unglaublich, was hier vorgetragen worden ist. Auch auf meine Nachfragen, insbesondere jetzt, was dann auch nochmals die Videoübermittlung dann halt auch angeht, also das Bekennervideo, dann so lapidar zu sagen, habe ich eigentlich gar nicht mal so irgendwie geguckt und anderes, aber dann so stark die entsprechenden Bewertungen dann halt auch reinzugeben, zu sagen, es ist alles in die völlig falsche Richtung ermittelt worden. Also dieses Eingangsstatement, also ist sowas von aus meiner Sicht aus der Luft gegriffen gewesen und wirklich nur mit nichts belegt, weil da gibt es entsprechende andere Fakten und ich muss sagen, Fremdschämen gibt es ja von der Begrifflichkeit. Also so ein Mitarbeiter ist für mich unglaublich, dass sich hier eine politische Partei dieser Person sich dann halt nimmt, unter dem Aspekt zu sagen, er ist vielleicht Ermittler oder anderes. Also da habe ich keinerlei Verständnis und es wirft also ein bezeichnendes Licht auf die Arbeit der AfD-Fraktion hier im Ausschuss.
Dazu möchte ich gern was sagen. Ja. Ich habe das vorhin gerade im Ausschuss schon erklärt, weil ich gefragt wurde, warum oder wie auch immer zu Herrn Kiefer, wie er zu uns gekommen ist. Herr Kiefer, ich habe es schon mal gesagt, hat sich ganz normal beworben. Und er hat sich natürlich entsprechend auch mit seinen Papieren beworben. Wir wussten ja alle, dass er Ermittler ist. Und ich muss sagen, ich habe das für gut befunden, dass wir einen Ermittler, der das praktisch beruflich auch gelernt hat, für einen NSU-Ausschuss einstellen. Ich kannte seine politische Einstellung nicht.
Hätte ich eine Nachfrage, Frau Baum. Also, Sie haben ja mal eine Pressemitteilung.
Sollen wir einfach kurz die Leute die Runde durchmachen lassen, dann kann jeder was sagen und dann dürfen Sie nachfragen.
Also selbstverständlich geben wir der AfD keine Empfehlung, aber ich glaube, der Herr Kiefer hat heute mit seinem Eingangsstatement belegt, dass er irgendwo ganz anders unterwegs ist. Dass das Trio den Mord und den Mordversuch begangen hat, das steht fest. Wer das noch in Abrede stellt, der stellt sich neben die Sache und die Vorstellung zu haben, das ist irgendwie ein Staatsmärchen oder wie auch immer. Das ist ja heute auch schon gefallen von einem anderen Zeugen. Also der Herr Kiefer hat sich keinen Gefallen getan, hat sich der AfD-Fraktion keinen Gefallen getan und wir wüssten in der Sekunde nicht, wie wir mit einem Menschen zusammenarbeiten sollten, der eine solche Eingangserklärung abgibt. Dann ist ja überhaupt keine Basis für gar nichts da. Also es ist eine nicht sehr schöne Entwicklung, die wir heute Nachmittag erlebt haben. Und ein Märchen ist nichts dagegen. Also wer das nicht zur Kenntnis nimmt, was wir jetzt an Erkenntnisse schon haben, es mag das ein oder andere Bewertung möglich sein, aber die Behauptung aufzustellen, es sei nicht so gewesen, das geht einfach zu weit und es disqualifiziert den Berater.
Herr Weinmann, Herr Weinmann.
Als Strafverteidiger ist man schon einiges gewöhnt, aber ich denke, eine solche Räuberpistole habe ich hier in diesem Untersuchungsausschuss noch nicht vernommen. Und ich glaube, damit ist auch von meiner Seite alles gesagt.
Ein völlig unglaubwürdiger Zeuge, Herr Kiefer. Auch wie bereits bei seiner ersten Vernehmung genau das gleiche Bild. Er hat teilweise auch seine ersten Vernehmungen widersprochen, gerade auf meine Nachfrage auch zum Observationsprotokoll. Im ersten Vernehmung hat er behauptet, er kennt es nicht. Jetzt behauptet er, dass er kennt es, aber er hält es gefühlsmäßig für nicht echt. Und es zeigt doch schon, dass er auch die Aussagen, dass die Aussagen von Herrn Kiefer entsprechend divergieren. Und darüber wird an gesonderter Stelle in jedem Fall noch zu sprechen sein. Ich stimme darin zu, dass es wirklich den Anschein einer Räuberpistole hatte. Und die Frage ist halt, was ich so einen Untersuchungsausschuss an dieser Stelle bieten lassen kann. Und da auch direkt die Ansprache an Sie, Frau Baum. Ich habe es auch schon erwähnt. Sie müssen sich gut überlegen, was Sie diesem Parlament oder der Würde dieses Parlaments zumuten, indem Sie solche Leute bei Ihnen in der Fraktion beschäftigen. Ich sage es mal so, jeder blamiert sich so gut, wie er kann. Und die AfD-Fraktion kann das offenbar sehr gut. Und jetzt müssen Sie sich gut darüber nachdenken, ob das in Zukunft so weiterhin in diesem Ausschuss mit dieser Art und Weise geschehen kann.
Nochmal, ja, also ich möchte sagen, wir werden das natürlich besprechen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Also das ist ja auch noch ein Problem, dass ein parlamentarischer Berater in vielen Fällen, dann wenn es notwendig ist, dass er was sagt, sich nicht erinnern kann, und zwar zu Zeiten, die er ja schon zweimal bei der Polizei bestätigt hat. Wir hatten beim letzten Mal diese Anrufsituation, die wir jetzt vom Bundestagsuntersuchungsausschuss bekommen haben, nochmals nachgefragt. Da war das genau das Gleiche wie im ersten Untersuchungsausschuss, wo er da war. Es ist schon eine Frage, dass jemand, der parlamentarischer Berater ist, ein solches Bild abgibt, ist natürlich deswegen schädlich, weil andere Zeugen sich natürlich das als Vorbild nehmen können. Und Sie wissen ja, dass wir hier Zeugen haben, die können sich an gar nichts erinnern, manche können sich bloß an ein bisschen erinnern, und die Ausrede, ich kann mich nicht erinnern, ist eigentlich das Bequemste, wenn das ein parlamentarischer Berater bei so vielen Fällen macht. Und im Gegenteil, das ganz anders darstellt, wie es bei der Polizei oder bei deinem telefonischen Anruf beim BKA 2012 gemacht hat, und dann sagt, daran kann er sich überhaupt nicht erinnern, dann ist das eine ganz schlimme Geschichte und ist auch vom Klima her, für den Ausschuss, wenn wir zukünftig weitere Zeugen auch aus der rechtsextremen Szene haben, die ja da prädestiniert sind, Gedächtnisverlust zu haben, ist es ganz, ganz schädlich. Das ist ihm wohl heute nicht klar genug geworden, dass der Auftritt ganz schädlich für unsere zukünftige Arbeit sein wird.
Herr Feider mit Ihrer Nachfrage.
Nachfrage würde ich sein lassen, weil es ist alles gesagt. Aber eine andere Frage, wir hatten ja auch noch den Fall Rico Heise. Wir haben das Dokument online gestellt mittlerweile. Er hat ja auch die Frage vom Herrn Salomon eindeutig gesagt, er hätte nie eine Besuchserlaubnis für Jan Bodo Werner beantragt. Es gibt aber aus dem Januar 2002 vom Richter am Bundesgerichtshof genau diese Besuchserlaubnis in der JVA Oldenburg. Er hat damit eine eindeutige Falschaussage getätigt. Wie gehen Sie damit um?
An Herrn Drexler berichtet? Also, wenn das so sein sollte, das Dokument, dass das vorliegt, er ist nicht nur einmal gefragt worden, ich glaube, der Kollege Salomon hat es viermal gemacht, dann ist das eine eindeutige Falschaussage vom Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss muss sich mit der Sache beschäftigen, wenn das Protokoll vorliegt, wir müssen das vergleichen. Es ist ja deswegen interessant, weil er ja immer gesagt hat, ich bin zu Musikveranstaltungen, ich habe private Treffen, wir sind da gewandert. Er hat es immer auf diesem Level gehalten. Er war ja ganz schwierig herauszulocken. Und wenn er dann auch gerade diese Person Werner im Gefängnis besucht hat und nach Oldenburg gefahren ist, dann zeigt es natürlich schon, dass er nicht nur gewandert ist und dass er nicht nur bei Geburtstagen aufgetaucht ist. Und deswegen hat er möglicherweise auch diese Aussage getroffen.
Also man muss wirklich nochmal klar und deutlich dann halt auch sagen, wir wollen uns hier nicht zum Narren halten lassen, und ein Untersuchungsausschuss ist kein Kasperletheater, sondern vielmehr werden wir dann in den Situationen, dann wie es auch der Vorsitzende gesagt hat, dann auch die entsprechenden Anträge dann halt auch stellen. Also das kann ich von meiner Person dann halt auch sagen. Aber eins ist ja auch nochmals klar, ich habe es ja auch bei dem Fall, den wir jetzt ja gerade noch dann halt auch hatten, mit einer entsprechenden Vereidigung. Wir müssen darauf achten, dass wirklich der Untersuchungsausschuss hier ernst genommen wird und dass er nicht hier, wie auch jetzt gerade gesagt worden ist, immer wieder mit Vergessen und mit Bagatellisierung und anderen, man sich versucht, aus der Bredouille herauszubringen.
Von einem. Ich will auch noch eine Bemerkung zu dem Herrn Heise machen. Ich fand das nicht sonderlich ergiebig, aber dass er ein fehlgeleiteter Mensch ist, ist offensichtlich, und wie man das Ganze als, ich habe das aufgeschrieben, Systemmärchen bezeichnen kann, diese Morde, da bleibt einem irgendwie die Spucke weg, und man fragt natürlich, mit welchen Gedanken er möglicherweise das auf das Kind seiner Partnerin einwirkt oder auf seinen Sohn. Also das bleibt ja nicht in dem Raum des Parlaments hier im Untersuchungsausschuss. Er wird ja mit diesen Gedanken auch draußen hausieren gehen und da läuft es einem kalt den Rücken über, kalt den Rücken runter, wenn man bedenkt, dass jemand tatsächlich glaubt, dass das das System angestellt hat, um irgendetwas zu erreichen. Das ist schon übel. Allerdings auch bei ihm, er ist über die rechtsradikale Musik in die Szene gekommen. Und das heißt für uns, wir haben ja auch einen Auftrag, wir müssen alles tun, dass dieses Musikgedankengut gestoppt wird, beziehungsweise da, wo man kann, wo es die Möglichkeit gibt. Und man muss rechtzeitig anfangen, dass junge Menschen nicht erst auf den Gedanken kommen, über diese Art von Musik in diese Kreise zu gelangen.
Ja, die Aussage zu Jan Botho Werner ist insofern interessant, als er natürlich auch erzählt hat, dass er mit Henrik Lasch lediglich oberflächlich über Musik diskutiert haben will und nicht über das Trio, das ja bei Lasch bekanntlich nach dem Untertauchen Unterschlupf gefunden hat. Und auch das Thema Systemmärchen ist insofern sehr interessant, als er zu Beginn der Aussage erwähnt hat, dass er bei einem Vortrag von David Irving, einem bekannten Geschichtsrevisionisten und Holocaustleugner, war und diesen Vortrag ganz interessant fand. Und es zeigt sehr, sehr viel über die Gesinnung, weit mehr als es in seinem Kennzeichen die 88 hat.
Frau Baum, Herr Weihrochen.
Es ist von meiner Seite aus nicht verwendet.
Ja, in Bezug auf die Zeugeneinvernahme von Herrn Heise verbleibt für mich im Prinzip, mich an meine Kollegen anzuschließen, ist doch also frappierend zu sehen, wie man versucht, hier mühsam seine Fassade aufrechtzuerhalten und die dann im Verlauf dessen, dass die Konzentration dann auch nachlässt, dann langsam bröckelt. Das hat man gesehen, indem man dann doch eben am Schluss nachlegen oder nachweisen konnte, dass er sehr wohl politisch hier rechtslastig behaftet ist oder rechtsextrem behaftet ist. Das zeigt ja im Prinzip auch seine Besuche vom Rudolf-Feltz-Gedenkmarsch und auch meiner Nachfrage nach dem Kennzeichen, dem Wunschkennzeichen. Es scheint offenbar der Szene hier mittlerweile gang und gäbe zu sein, sich diese Wunschkennzeichen zu besorgen. Ich habe da diesbezüglich eine parlamentarische Anfrage gestellt, die mir auch vom Verkehrsminister entsprechend beantwortet. Da sieht die Landesregierung keine Möglichkeiten dort oder hat zumindest keinen Anlass, da nochmal nachzulegen, um zu verhindern, dass man innerhalb der Szene diese Wunschkennzeichen teilt und sich daran offenkundig, das hat man auch heute gesehen, sehr erfreut. Damit will ich zunächst bewenden lassen.
Frau Thoms, dann Herr Weißenberger, halbe Stunde.
Frage nochmal an Herrn Drechsler, zu Herrn Kiefer. Haben Sie denn den Eindruck, dass da jetzt Informationen ausgetauscht wurden zwischen Herrn Kiefer und der AfD oder Akteneinsicht vorgenommen wurde? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat das?
Wir haben das vorher in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. Ich könnte sagen, ich habe den Verdacht, ich habe das auch geäußert.
Und hat das Konsequenzen?
Die AfD hat geklärt, das sei nicht so, da seien keine Informationen geflossen, Entschuldigung, da seien keine Informationen geflossen wir haben dann auch noch einmal in nicht öffentlicher Sitzung die Frau Schneider gehört, die das anders dargestellt hat, wie diese Nummer behandelt wurde. Da hatte ja der Herr Kiefer eine andere Sachverhaltsdarstellung gegeben. Also ich habe den Eindruck, jetzt muss ich mal sagen, wir werden jetzt dann keine Ermittlungen anstellen, Fraktionen sind ja auch vom Bundesverfassungsgericht sehr hoch eingeschätzt im Parlament. Deswegen können Sie auch, ohne dass wir hier einen Einspruch haben, das haben wir ja auch geprüft, Ihr Personal selber anstellen. Das ist ein Grundrecht von Parlamentsfraktionen. Wir können da nur appellieren und dann auch darauf aufmerksam machen, dass der Eindruck, den der Herr Giefer gemacht hat, eigentlich für einen parlamentarischen Berater überhaupt nicht geht. Das haben wir in nicht öffentlicher Sitzung deutlich gemacht. Mehr können wir gerade eigentlich nicht machen.
Herr Weißenberger?
Eine Zusatzfrage, disziplinarische Maßnahmen, wir haben ja jetzt über mehrere Zeugen gesprochen, auch Herr Kiefer, der sich ja offensichtlich wieder welche parlamentarischen disziplinarischen Maßnahmen haben Sie? Und würde über die quasi juristische Maßnahmen anstreben.
Also da müsste jetzt Herr Finkenbeiner was sagen, ob ein Ausschussvorsitzender disziplinarische Maßnahmen gegen parlamentarische Berater, das hat er nicht. Ich verlange eigentlich schon, dass der Ausschussvorsitzende parlamentarische Züchtigungsmöglichkeiten gegenüber Abgeordneten hat. Das kriegt man auch nicht. Also von daher gesehen bin ich da in einer relativ schlechten Lage. Aber wir können rechtlich da nichts machen. Wir können nur, das haben wir auch gemacht, deutlich machen, dass manche Dinge der Herr Kiefer zum Beispiel nicht einfach aus der Luft erfahren kann. Zum Beispiel die Frage, warum ruft der Herr Kiefer bei uns an und sagt, die Adresse das, so wie es im Ausschuss, ja, also in der Öffentlichkeit, wie er das gesagt hat, die Adresse des Herrn Schneider ist da und da. Woher weiß zum Beispiel der Herr Kiefer, dass wir den Herrn Schneider vernehmen wollen, der in nicht öffentlicher Sitzung anderthalb Tage zuvor erst beschlossen wurde? Das sind meine Anregungen, die habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die AfD hat gesagt, sie sieht es anders. Jetzt ist es so und jetzt muss man abwarten, wie das mit dem Herrn Kiefer weitergeht.
So, dann zum Abschluss vielleicht noch Herr Nübel nochmal.
Jetzt müssen wir mal zum Stichwort Erinnerung, weil das ist ein bisschen die Klammer heute Abend ist. Ich glaube, wenn Sie sich auch schon einig gehen, dass da der Ausschuss eine Vorbildfunktion hat, finden Sie es glücklich, dass Sie zusammen mit Herrn von Eyck und Herrn Pinius erst sich erinnern konnten an diese Funktion, da die jetzt Thema sind, auch beim nächsten Mal, nachdem die ARD berichtet
hat? Das haben wir bestritten und das stimmt auch nicht.
Also,
Es
war im letzten Untersuchungsausschuss, habe ich gesagt, wir werden uns mit diesem Thema in dem zweiten Untersuchungsausschuss entsprechend beschäftigen. Und das tun wir. Und das ist jetzt dann halt dabei. Das wurde auch damals von mir auf jeden Fall entsprechend erwähnt.
Muss man schon was nachlesen. Genauso bestätige kann ich das. Und es war auch in diesem Revierment, das wir mit den Obleuten besprochen haben, was ist denn für Restanten aus dem ersten Untersuchungsausschuss da? Das haben wir besprochen und dann haben wir das auch gemacht. Jetzt muss ich gerade nur nachschauen. Und wir haben in Punkt 6 unseres Auftrags klar und deutlich die Angehörige von ausländischen Sicherheitswahl auf der Theresienwiese, das ist extra ein Punkt gewesen als neuer Auftrag des Landtags. Zwar steht da eine Funkzelle drin, aber das betrifft es. Und jetzt muss ich mal sagen, wir haben doch zuerst einmal abwarten müssen, was eigentlich der Untersuchungsausschuss, der das ursprünglich macht, nämlich der Bundestagsuntersuchungsausschuss macht. Wir sind, ich sage das noch einmal, kein Kontrollorgan des BKA. Wir sind kein Kontrollorgan des Generalbundesanwalts. Wir werden bei jedem Schritt darauf hingewiesen, dass wir Landesämter überprüfen können, aber nicht keine Zuständigkeit haben des Bundeskriminalamts. Insofern sind wir ja froh, dass die Zusammenarbeit schon so weit geht, dass wir dann auch, wie wir es heute gemacht haben, da reingehen, weil es das für den Wort von Michel Kiesewetter wichtig ist. Aber klar ist, der Untersuchungsausschuss des Bundestages ist derjenige, der Bundesbehörden überprüfen kann. Ja? Und deswegen machen wir das jetzt, weil wir es auch im Auftrag drin haben, aber wir haben nicht die Durchschlagskraft gegenüber dem BKA und vor allem nicht dem Generalbundesanwalt, dem wir ja auch schon mehrere Briefe geschrieben haben, mit der Bitte, das und das zu machen. Er macht es nicht, das können wir zur Kenntnis nehmen und möglicherweise dann im Schlussbericht noch einmal aufgreifen.
So, habe ich noch eine Frage, ganz kurz noch dazu, zu dieser Geschichte. Sie haben ja die polizeirechtlichen Möglichkeiten des LKAs und Sie wollen ja auch den Herrn Fink nochmal hier haben. Die Frage stellt sich natürlich schon, ob zumindest die Bedingungen des Erwerbs am 30. November 2007 durch die Nachfolgefirma, die ja immer noch existent ist, dieser 1041er Nummer, nicht über den Weg der polizeirechtlichen Befragung mit den Möglichkeiten mit dieser Firma geklärt werden. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Also jetzt will ich das nicht so öffentlich machen. War unglücklich, dass öffentlich die Nummer genannt worden ist, aber wir haben die Nummer, wir müssen die nicht öffentliche Sitzung darüber jetzt behandeln, ob wir, was wir machen. Es kann unterschiedlicher Art sein. Es könnte auch sein, dass wir, obwohl wir keine eigenen Ermittlungen anstellen dürfen, da nachfragen. Das kann noch einmal über den zuständigen Anbieter sein. Es kann aber auch sein, dass wir bei demjenigen, der die Nummer hat, nachfragen können. All das kann der Ausschuss machen. Und das muss dann der Ausschuss auch entscheiden in nicht öffentlicher Sitzung.
So, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann danken wir fürs Interesse und sehen uns nächsten Monat wieder.
Schön, dass ihr jetzt alle nach Hause gehen könnt, wir können das nicht.
Jetzt
brauchen wir kein Geld sammeln, aber es ist so.